Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Wenn die denn das machen, was sie sollen. Reitsport ist ein Milliardengeschäft in Deutschland. Für die Reiterinnen und Reiter geht es um viel. Und alles hängt davon ab, wie man selbst, aber vor allem auch, wie das Pferd performt. MDR-Journalistin Rebecca Kupfner und ihre Kolleginnen vom Team Recherche haben in der Reitsportszene recherchiert und waren undercover auf Reitturnieren unterwegs. Sie erzählt uns heute von Tierquälerei, fehlenden Konsequenzen und von einer Szene, die am liebsten unter sich bleiben möchte. Hey und herzlich willkommen, hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 11. November.
Hallo Rebecca.
Hallo David, vielen Dank für die Einladung.
Reitsport, das ist natürlich jetzt eine Thematik, bei der ich und vielleicht der oder die andere, die uns jetzt zuhören, nicht so richtig drinstecken. Deshalb lass uns doch vielleicht direkt mal klären, was war der Grund eurer Recherche, was wolltet ihr rausfinden und warum hat es eine Relevanz über den Reitsport hinaus?
Im Reitsport gibt es immer wieder Skandale, die in den letzten Jahren aufgeploppt sind. Wie zum Beispiel kurz vor den Olympischen Spielen letztes Jahr in Paris, da taucht ein Video von einer britischen Olympiareiterin auf, Charlotte Dujardin.
Es sind verstörende Bilder. Immer wieder schlägt Charlotte Dujardin im Training auf ein Pferd ein, 24 Mal in einer Minute.
Und in dem Video konnte man genau sehen, wie sie ein Pferd vom Boden ausgeschlagen hat.
Das Video ist 4 Jahre alt, tauchte aber jetzt erst auf und hat Konsequenzen. Die Dressurreiterin und britische Medaillenhoffnung darf hier in Paris nicht antreten.
Und tatsächlich war das ja auch kein Einzelfall, ne? Also ich erinnere mich noch an den Fall einer deutschen Reiterin bei Olympia 2021 in Tokio, oder?
Genau, da gab's den Eklat von Annika Schleu. Das war beim modernen Fünfkampf, wo Pferde zugelost werden an die Sportler und die haben gerade mal 20 Minuten Zeit gehabt, das Pferd kennenzulernen.
Fünfkämpferin Annika Schleu liegt auf Goldkurs, aber das Pferd verweigert. Völlig verzweifelt greift sie mehrfach zur Gerte. Deshalb der Vorwurf der Tierquälerei.
Ja, daraufhin gab es dann auch die Diskussion, ob das überhaupt noch im modernen Fünfkampf stattfinden sollte.
Der moderne Fünfkampf wird künftig ohne die Disziplin Reiten ausgetragen. Anders als erwartet treten die Änderungen aber erst nach den Olympischen Spielen in Paris in Kraft.
Das hat vor allem auch auf Social Media sehr für Unmut gesorgt. Nicht nur in der Reiterszene, sondern auch darüber hinaus. Und wir wollten einfach wissen, naja, ist das ein Problem vom Spitzensport oder wie sieht das denn überhaupt im Amateurbereich aus? Also wie läuft es da beim Thema Tierschutz? Uns war es wichtig, jemanden zu finden für unseren Film, der offen über Tierquälerei im Reitsport auch erzählt. Und das war gar nicht so einfach. Also wir haben mit sehr, sehr vielen Leuten telefoniert, auf Social Media, mit Leuten geschrieben. Aber keiner hat sich so richtig getraut, vor der Kamera offen darüber zu sprechen.
Warum ist das so?
Also viele haben uns erzählt, dass sie Angst haben, dass sie ausgeschlossen werden. Dann aus dem Stall von ihren Reiterkollegen. Ja, es ist anscheinend sehr schwierig, wirklich offen darüber zu sprechen.
Das ist ja quasi wie so ein Ehrenkodex, der da irgendwie unterschwellig mitläuft, oder was?
Ja, ich denke, die Leute haben Angst, dass sie sich auch selbst angreifbar machen.
Habt ihr denn am Ende jemanden gefunden, der offen mit euch über Tierquälerei im Reitsport gesprochen hat?
Wir haben Tina in der Nähe von Wien getroffen, in einem Stall, der von einer Freundin von ihr betrieben wird, die wiederum Pferde aufnimmt, die aus dem Reitsport zum Beispiel ausgeschieden sind.
Die Ponys haben mich ja in den Bann gezogen. Ich war immer schon tierlieb, aber die haben es mir echt angetan. Das Wesen des Pferdes, dieses immer dem Menschen zugewandt sein, immer diese positive Einstellung.
Sie ist ein sehr aufgeschlossener Mensch, sehr ehrlich, sehr emotional auch. Und es hat mich wirklich sehr gefreut, mit ihr darüber zu reden und dass sie so offen uns gegenüber war.
Kannst du uns denn mehr über Tina, Tina Kropik heißt sie mit vollem Namen, und ihren Bezug zum Reiten erzählen?
Also sie hat schon mit 4 Jahren das erste Mal Pferdekontakt gehabt und hat dann mit 6 Jahren angefangen zu reiten, so einmal im Monat. Und dann ging das immer höher, so bis auf einmal die Woche. Und nach ein paar Jahren hat sie dann schon ihr eigenes Pony gekriegt. Und mit dem ist sie dann auch auf Turniere gegangen.
Der erste Erfolg war sicher, den österreichischen Meister im Ponysport zu gewinnen. Also das war das Highlight.
Und das hat sich dann immer weiterentwickelt, dass sie immer besser wurde, sie auch ein Reittalent hatte. Und irgendwann hat sie dann auch ihr Sportpferd bekommen, den Alcazar. Ja, und mit dem ging das immer wieder bergauf. Also sie hat einige Medaillen und Schärpen gewonnen.
Dann kamen die nächsten Schärpen, die nächsten Medaillen, die nächsten Europameisterschaften. Dann bist du wer, ja? Und dann bist du mit deinem Team plötzlich, reitest du um Edelmedaillen mit, ja?
Also Tina hat dann immer mehr Turniere gewonnen und ist dann auch Berufsreiterin geworden, also hat auch andere Pferde auf Turnieren vorgestellt, hat ihr Geld damit verdient und dann hat sie es schließlich geschafft, bis ins nationale Dressurteam von Österreich zu kommen und ist dann auch Europameisterschaften mitgeritten und das war dann einer ihrer größten Erfolge.
Wer ist eigentlich im Reitsport verantwortlich für den Erfolg? Ist es die Reiterin? Ist es das Pferd? Sind es beide?
Das ist ein Zusammenspiel. Also man sagt ja auch Partner-Pferd. Es ist ein gemeinsamer Sport. Einer der seltensten Sportarten überhaupt, wo man mit einem anderen Lebewesen zusammen quasi Sport betreibt. Und ja, man muss sein Pferd natürlich wie einen Partner behandeln und nur zusammen kann man etwas schaffen. Man hat in der Regel einen Trainer oder Trainerin, die einen natürlich Dinge beibringen. Man muss sich auch viel belesen. Es gibt auch sehr gute Ausbildungsrichtlinien, also Bücher oder Bücher von alten Reitmeistern. Und Tina sagt aber, sie hat immer viel zu wenig gelesen. Also ihr fehlte es an Wissen und sie hat halt vor allem das gemacht, was der Trainer von ihr wollte. Und das, was sie von anderen Spitzensportlern sich abgeschaut hat.
Also ich war ganz sicher viel zu ungeduldig, in vielen Situationen auch viel zu emotional, weil das muss doch funktionieren und wieso geht das nicht?
Und da hat sie teilweise Methoden gesehen, die sie dann eben halt auch zu Hause angewendet hat, ohne darüber nachzudenken, ob das gut fürs Pferd ist oder nicht.
Und dann habe ich mit Sicherheit zu oft Gerte und Sporen zu fest verwendet, weil ich mir überhaupt nicht gedacht habe, dass es vielleicht Alternativen gibt oder mir gar nicht überlegt hätte, es anders zu machen.
Also man hat verschiedene Methoden, dem Pferd natürlich zu sagen, was man von dem Pferd möchte. Eigentlich macht man das mit seinem Gewicht, mit den Schenkeln am Bauch und mit den Zügeln, jetzt ganz runtergebrochen. Es gibt aber halt auch Hilfsmittel wie Gerte, ne, diesen Stock, den man in der Hand hält, oder auch Sporen, das sind diese Metallstifte, die man an den Schuh hinten dran machen kann. Das sind eigentlich Hilfsmittel, die für ein feines Reiten eigentlich zur Verfügung stehen sollten. Also damit sollte man fein umgehen. Nur leider werden diese Hilfsmittel auch oft missbräuchlich verwendet, indem man eben halt mit der Gerte zu dolle draufhaut oder mit den Sporen zu sehr in den Pferdebauch klopft.
Am Ende geht es ja darum, Macht über das Tier auszuüben. Gibt es da sonst noch Sachen, die elementar sind für eine Reiterin oder einen Reiter?
Ja, es gibt die sogenannte Rollkur oder auch Hyperflexion genannt. Das wird seit ungefähr 20 Jahren heiß diskutiert in der Reiterszene. Bei der Rollkur muss man sich vorstellen, dass der Reiter den Pferdekopf Richtung Brust zieht. Also stell dir vor, du würdest mit so einem Metallstab im Mund runtergezogen werden bis zur Brust und das während dem Laufen. Das sieht halt für einen Laien auch oft elegant aus, ne? Der Hals ist schön rund und der Kopf tief, aber es ist eigentlich kein gutes Zeichen, weil das auch wirklich Schmerzen hervorrufen kann, Stress fürs Pferd, die Atmung ist eingeschränkt und das Pferd sieht dann auch nicht mehr so gut, weil es natürlich nach unten sieht.
Ja, was ist denn der Sinn von dieser Rollkur?
Also Verfechter der Rollkur sagen, es sei eine Art Gymnastizierung des Pferdekopfes.
Genau diesen Begriff habe ich vorher nachgeschaut. Das ist eine Methode, die Muskeln des Pferdes besonders trainieren soll, richtig?
Genau. Und wenn wir aber ehrlich sind, dann hat man sehr viel Kontrolle über das Pferd.
Weil da das Pferd nichts mehr sieht, kann es sich auch nicht erschrecken. ist nicht abgelenkt, hat keine eigenen Gedanken, sondern macht einfach nur das, was der Reiter von oben von ihm will.
Also Experten so wie Kerstin Gerhard, das ist eine bekannte Ausbilderin in Deutschland, die jetzt schon seit über 40 Jahren Pferde und Reiter trainiert. Sie sagt, man darf das auf gar keinen Fall machen und man muss wirklich schauen, dass der Kopf vorne bleibt und das Pferd sich nicht nach da unten hin verkriecht und schon gar nicht eben, dass man mit Gewalt das Pferd nach hinten zieht, weil das im Maul auch weh tut.
Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Gibt es da Menschen, die das erforscht haben in irgendeiner Form?
Also es gibt mehrere Studien dazu und die aktuellste Studie ist eine Metastudie, die hat 58 andere Studien untersucht und ausgewertet und bei weit über der Hälfte wurden negative Effekte auf das Pferdewohl festgestellt. Also dass das fürs Pferd wirklich heißt, dass es eben ein eingeschränktes Sichtfeld hat, die Atmung wird erschwert, weil ja der ganze Atemapparat eingequetscht wird, die Pferde haben erhöhten Stress und auch Schmerzen im Kopf-Hals-Bereich dadurch. Also man muss wissen, Pferde haben keinen Schmerzlaut, so wie wir das kennen von Hunden zum Beispiel, die winseln oder jaulen, wenn sie Schmerzen haben. Bei Pferden ist das sehr subtil, das hat uns Kerstin Gerhard sehr deutlich erklärt, indem sie uns gezeigt hat, quasi, dass ein Pferd eine Fliege fühlt.
Eine Fliege, ganz leichtes Anticken reicht ja schon. Und dann kann man doch ganz deutlich sehen, dass jede harte Einwirkung überhaupt nicht an so ein Pferd gehört.
Es macht ja auch Sinn in der Natur, dass jetzt ein Fluchttier nicht die ganze Zeit vor lauter Schmerzen, weil sich das Bein irgendwie gebrochen hat, schreit, weil dann weiß der Löwe gleich um der nächsten Ecke, wo es das nächste Mittagessen für ihn gibt.
Also Pferde sind super empfindlich, spüren schon eine Fliege, die übers Fell läuft und gleichzeitig wird ja aber mit Gerten und Sporen geritten. Und sowas wie diese Rollkur, die passiert, obwohl Pferde nach wissenschaftlichen Erkenntnissen wenig Luft bekommen und wohl auch Schmerzen haben. Wie war das bei Tina, mit der ihr euch getroffen habt? Hat die zum Beispiel diese Rollkur auch angewendet?
Also sie hatte früher bei einem Turnier den Spitzensportlern zugeguckt und hat eben auch die Methode der Rollkur gesehen und hat das halt sich abgeguckt.
Die ist ein prägendes Phänomen damals gewesen und ich habe es dann einfach mit nach Hause genommen, habe es geübt und habe es gemacht.
Und irgendwann hat sie das dann hinterfragt?
Sie hat generell ihr gesamtes Reiten hinterfragt, ja. Also da war sie nicht mehr im Spitzensport oder auf größeren Turnieren unterwegs, weil ihr Pferd schon in Rente gegangen ist, sagt man, weil sie eben schon älter war. Sie ist dann ab und an noch Turniere gegangen, weil sie war ja auch beruflich als Bereiterin tätig. Das heißt, sie reitet und bildet Pferde von anderen Menschen aus. Und war dann einmal in einer Halle, sie meinte, das war ein warmer Sommertag und hat anderen Reitern beim Training zugeschaut. Und da ist ihr ein Reiter aufgefallen, der sein Pferd sehr viel mit Druck und mit viel Sporeneinsatz, mit viel Gerteneinsatz geritten ist. Und ja, da hat sie das erste Mal dem Pferd mal so richtig ins Gesicht geblickt.
Ich erinnere mich noch. Der Blick dieses Pferdes, ja, dieser stille Hilfeschrei. Also da war es für mich auch einfach so offensichtlich, dieses schmerzverzerrte Gesicht, dieser Blick, ja, wo ich mir gedacht habe, warum hast du es nicht schon viel, viel früher erkannt?
Wenn Pferde sich auch mal wehren dagegen, also die können ja dann buckeln zum Beispiel, kennt man aus Westernfilme, wo Pferde buckeln, dass das wirklich auch ein Hilfeschrei sein kann und dass es nicht gleich heißt, dass ein Pferd widersetzlich ist.
Meinst du, dass sie sich Vorwürfe macht?
Ja, sie schämt sich auf alle Fälle, so wie sie damals geritten ist, beziehungsweise auch wie unfair sie manchmal mit ihrem Pferd umgegangen ist. Ja, und jetzt versucht sie, anderen Leuten eben zu helfen, wie man da rauskommt, dass man eben selbstreflektierter wird und die Fehler bei sich sucht und nicht immer beim Pferd.
Wie viele Menschen betreiben eigentlich Reitsport in Deutschland? Gibt es da Zahlen?
Ja, also es gibt Zahlen, dass etwa 3 Millionen in Deutschland vor allem Mädchen und Frauen, ne? Das ist halt auch eine der beliebtesten Sportarten bei denen.
Und diese 3 Millionen Menschen, wie sieht das denn in der Praxis aus vom deutschen Reitsport mit dieser Rollkur?
Also es wird schon darüber gesprochen auf alle Fälle. Ich hatte mich ja auch umgehört auf Reitturnieren bei der Recherche. Wir waren auch mit einer Aktivistin, einer Tierärztin undercover auf Reitturnieren in Hessen und Rheinland-Pfalz. Und da sind wir auch auf diese Rollkur gestoßen. Ja, also das ist schon ein Thema.
Was heißt, ihr wart da undercover? Also wie seid ihr da unterwegs gewesen?
Also die Tierärztin, die hat verdeckt gefilmt. Das macht die öfters, um eben auf Missstände aufmerksam zu machen. Und wir waren als Beobachtende mit dabei auf verschiedenen Turnieren und haben dort einen Fall gesehen, wo der Reiter den Pferdekopf wirklich richtig bis zur Brust gezogen hat und der ist die ganze Zeit so geritten und er ist dann sogar auf dem Springparcours damit reingeritten und ich hätte schon gedacht, dass der abgeklingelt wird dann auch von den Turnierrichtern und dass der gar nicht starten hätte dürfen. Aber der ist trotzdem gestartet. Naja, und ein Richter ist auch nicht eingeschritten. Das hat uns dann schon sehr erstaunt. Und die Aktivistin, die Tierärztin, wenn die dann Dinge angesprochen hat und die Reiter dann auch gesehen haben, dass sie filmt, wurde sie vom Turniergelände geworfen. Und als wir offen gedreht haben auf dem Turnier in Chemnitz-Röhrsdorf, da haben wir erlebt, dass währenddessen wir schöne Bilder für einen Film gedreht haben, plötzlich ein Turnierrichter zu uns hinläuft und uns einen Zettel gezeigt hat, wo die ganzen Teilnehmer, Reiter drauf gelistet waren. Und er meinte, der hier, der soll nicht im Fernsehen erscheinen, weil der hat zu oft draufgehauen mit der Gerte und das sei wohl erlaubt. Aber am nächsten Tag gäbe es dann ja wohl dann wieder schlechte Bilder auf Facebook. Und dann haben wir natürlich uns angeguckt, weil wir das auch gefilmt hatten, okay, was hat der Reiter tatsächlich gemacht? Und der hat öfters im Parcours sein Pferd mit der Gerte draufgehauen. Wir haben ungefähr 8 Schläge gezählt und haben dann nochmal eine andere Turnierrichterin gefragt, ob das tatsächlich erlaubt ist, so oft draufzuschlagen. Und die meinte, nee, also übermäßiges Schlagen mit der Gerte ist nicht erlaubt und schon gar nicht vor dem Sattel, also am Halsbereich. Und der Reiter wurde daraufhin auch verwarnt, aber der wurde nicht ausgeschlossen. Und Kerstin Gerhardt, die kennt das Problem auch, also sie war auch selbst Richterin damals und die hat uns erzählt.
Du hast auf jedem Turnier, bei jeder Prüfung hast du so 1, 2 Deppen dabei, die so fokussiert sind auf Erfolg und dass das Ding unter einem funktioniert, die musst du einfach bremsen und da auch rausziehen. Weil das Schlimme ist ja, die Jugend und die Kinder, die das sehen und sehen auch, dass das nicht geahndet wird, die machen es einfach nach.
Wenn jetzt in so Reitturnieren, ich war selbst noch nie auf einem Reitturnier, wenn jetzt da entdeckt wird, da wird eine Rollkur angewandt, ne? Gibt es dann eine Strafe von den Richtern, Richterinnen oder wird sowas in irgendeiner Form geahndet, wenn das ja so schlecht ist fürs Tier?
Bei so Turnieren gibt es den sogenannten Abreiteplatz oder auch Vorbereitungsplatz genannt. Das ist ein Reitplatz, wo die Reiter ihre Pferde vor der eigentlichen Prüfung, so nennt man das, wenn die in Springparcours zum Beispiel gehen oder dann halt eine Dressurlektion reiten müssen, das nennt man Prüfung. Und damit sie sich darauf vorbereiten können, das Pferd warm reiten können, gibt es so einen Vorbereitungsplatz. Und vor allem da sollte oder muss auf deutschen Turnieren, nationalen Turnieren, muss ein Turnierrichter Wache halten. Also der muss gucken, dass der Ablauf dort funktioniert und dass die Tierschutzrichtlinien auch eingehalten werden. Und da gibt es auch vom Deutschen Reiterlichen Verband, kurz FN, einen ausführenden Kriterienkatalog, auf was da zu achten ist vom Richter. Das sind so quasi 3 Spalten. Also das ist quasi so ein Leitfaden. Da wird beschrieben, was ist pferdegerechtes Reiten, an was erkennt man das, welche Auffälligkeiten gibt es und wenn es Auffälligkeiten gibt, dann muss man das noch beobachten und dann steht noch eine Spalte, wie nicht pferdegerechtes Reiten aussieht und wo sofortiger Handlungsbedarf besteht. Das Problem ist immer so ein bisschen, manchmal ist es nicht ganz klar formuliert in meinen Augen. Also da stehen so Sachen wie ständig, fortlaufend, wiederkehrend, übermäßig.
Also es ist so ein bisschen Auslegungssache am Ende dann auch?
Am Ende ist es tatsächlich Auslegungssache, ja.
Wenn es dann zu einem Fehlverhalten kommt, wie wird das geahndet bei solchen Turnieren?
Also bei diesem Vorbereitungsabreiterplatz, das sind so ungefähr 10 bis 20 Reiter, Reiterinnen, die sich da vorbereiten, reiten. Das ist ja alles wirklich trubelig auch. Und ein Richter sollte gucken und alles im Blick behalten, was auch so ein bisschen die Schwierigkeit ist. Und wenn er dann aber jemanden sieht, der wirklich dagegen verstößt, eben weil er übermäßig Rollkur reitet, also wirklich über einen längeren Zeitraum den Kopf zur Brust zieht, dann muss er einschreiten. Kontakt zum Reiter aufnehmen. Und das Interessante dabei ist, ich zitiere das mal aus diesem Kriterienkatalog, eine Kontaktaufnahme zum betreffenden Reiter sollte immer mit der nötigen und angemessenen Sensibilität erfolgen.
Okay, was kann ich mir darunter vorstellen?
Naja, dass man halt dann mit dem Reiter spricht, hier, das ist nicht in Ordnung, bitte unterlass das. Dann kann der Reiter erstmal weiter reiten. Sollte er das nicht unterlassen, dann kann der Richter halt auch gelbe, rote Karten, so wie im Fußball, zeigen. Und wenn der Reiter überhaupt keine Einsicht hat, dann kann der auch dann disqualifiziert werden. Aber bis es so weit kommt, also wir haben es nicht gesehen.
Aber führt der Verband irgendeine Form von Statistik, wie viele Karten ausgegeben werden oder wie viele Disqualifikationen es so im Jahr in Deutschland gibt?
Das wollten wir wissen. Also das haben wir auch beim Bundesverband abgefragt. Die letzten 10 Jahre wollten wir wissen, wie viele rote und gelbe Karten es gab auf deutschen Turnieren. Und leider konnte man uns da keine Zahlen liefern. Bei unserer Recherche haben wir auch mit einigen Insidern telefonieren können und ich habe mich auch mit diversen Richtern getroffen, die so ein bisschen erzählt haben, dass die Problematik auch in ihren Kreisen ist, dass Richter nicht immer 100%ig unabhängig sind. Das wird auch teilweise angekrittelt auf Social Media von diversen Reiterinnen und Reitern. Richtige Belege haben wir dafür nicht gefunden, aber das steht immer mal wieder im Raum, dass eben mal ein Richter über Leute richtet, quasi Punkte vergibt, die sie kennen. Die Reitsportszene, muss man sagen, ist halt auch sehr klein und die Veranstalter laden die Richter ein, dass die Veranstalter sind die Reitsportvereine und man kennt sich einfach auch untereinander und das sagt uns auch eine Richterin auf einem Turnier in Chemnitz, in Röhrsdorf, die meinte auch, dass man da ein bisschen mehr hingucken müsste. Also, dass das bestimmt niemand von den Richtern extra macht, unfair bewertet, aber dass man da automatisch so ein bisschen befangen ist, wenn man natürlich die Reiter kennt.
Und was sagt der Verband dazu?
Also Dennis Peiler von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung sagt dazu, dass das Alltag ist für jeden Turnierrichter.
Dass er vor Beginn des Turniers sich mit dem Veranstalter hinsetzt, die Zeiteinteilung durchgeht und sagt, oh, diese Prüfung kann ich nicht richten, weil beispielsweise dort ein Verwandtschaftsverhältnis gegeben sein könnte, weil ich diese Person trainiert habe, weil ich vielleicht vor ein paar Jahren ein Pferd verkauft habe, das dort jetzt mitläuft. Da haben unsere Richter den Auftrag, das transparent zu machen.
Eigentlich hat der Verband auch in seinen Ausbildungsleitlinien wirklich sehr klar formulierte ethische Grundsätze, so dass das Pferdewohl auf alle Fälle einzuhalten ist und auch der sportliche Ehrgeiz nicht drüber zu stellen ist. Ja, er meinte, dass sie immer wieder mit schlechten Bildern konfrontiert werden.
Und dann heißt es, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wie sind diese schlechten Bilder zustande gekommen? Welche Rolle hat der Aufsichtsführende vor Ort? Wie waren die Bedingungen vor Ort? War da großer Trubel? Konnte er es nicht sehen in dem Moment? Hätte er sehen müssen und ist nicht eingeschritten? Was sind seine Beweggründe?
Also er geht davon aus, dass Reiter das nicht absichtlich machen, sondern ja, dass halt jeder Reiter mal einen Fehler macht.
Aber eigentlich sprechen wir ja hier schon de facto von Tierquälerei, oder nicht? Gibt es da nicht auch die Möglichkeit von einer strafrechtlichen Verfolgung?
Natürlich. Also strafrechtlich kann man die Reiter anzeigen. Die Frage ist halt, ob das zu irgendeinem Erfolg führt. Also mir ist kein Fall bekannt, wo tatsächlich mal strafrechtlich ein Reiter verurteilt wurde. Das ist so ein bisschen das Schwierige im Tierschutzgesetz. Man muss wirklich nachweisen, dass eine länger anhaltende tierquälerische Maßnahme erfolgt ist und dem Pferd erhebliche Schmerzen zugefügt wurden. Dass da überhaupt strafrechtlich man mit Konsequenzen rechnen muss.
Ah ja, verstehe. Also Tierquälerei ist rechtlich schwer nachweisbar. Wie war denn dein Eindruck während der Recherche? Wie blickt die Mehrheit der Reiterinnen und Reiter in Deutschland auf das Thema und warum passiert das so regelmäßig?
Also bei unserer Recherche haben wir erlebt, dass sich schon wirklich auch viele Reiter bemühen, fair und wirklich auch freundlich mit ihrem Pferd umzugehen. Also nicht alle quälen ihr Pferd. Also ich hatte den Eindruck, dass es so zwei Lager gibt, quasi so die sehr aktivistisch agierenden Leute und dann die Leute, die sagen, ihr übertreibt doch alle. So, also es gibt schon Leute, die sagen, hier, das ist ein 600 Kilo Pferd, natürlich kannst du dem mal eine draufgeben. So. Also ich glaube, dass auch viele das auch nicht extra machen, ne? Also niemand steigt das Pferd und sagt so, heute quäle ich mein Tier. Sondern dass man eben immer wieder, so wie Tina das ja auch beschreibt, den Fehler, wenn etwas nicht funktioniert, mit dem Pferd sucht. Oder wenn das Pferd halt auch mal Stopp und Nein sagt und sich wehrt, dass man dann das interpretiert als Widersetzlichkeit und das Pferd hat keinen Bock heute und es muss aber. Und dann haue ich halt auch einfach mal drauf, dass es funktioniert. Wir haben von mehreren Leuten aus der Reitsportszene gehört, dass du als Nestbeschmutzer giltst, wenn du ja auch mal was sagst, wenn du Tierquälerei siehst. Und das hat auch Tina erlebt.
Du kannst in dem Moment nichts machen, weil wenn du was sagst, puh, dann ist was los. Ja, im schlimmsten Fall fliegst du aus der Halle und hast mehr oder weniger dann auch Stallverbot.
Die Pferdebranche in Deutschland setzt jährlich rund 7 Milliarden Euro um. Also das ist schon eine horrende Summe. Das ist natürlich ein Aspekt, der da bestimmt auch mit reinspielt. Also Tina sagt auch selbst, damals, als sie noch viele andere Pferde ausgebildet hat für andere Leute, da hatte sie 20 Pferde am Tag zu reiten. Und natürlich ist da auch der Druck groß, dass das Pferd funktioniert, weil sie ja auch dafür bezahlt wird, dass das Pferd funktioniert am Ende. Und wir haben auch auf Turnieren das sehr viel beobachtet, dass vor allem Berufsreiter ja manchmal nicht so freundlich mit den Pferden umgehen, weil sie eben an einem Turnierwochenende 15 Pferde zu reiten haben und dahinter dann natürlich auch Besitzer stehen, die eine Zucht haben, ne, die mit Züchten Geld verdienen, die sagen, hier, das Pferd muss einen bestimmten Wert erreichen. Und so ein Pferd, also beim Springen zum Beispiel, kann um die 300.000 Euro mal wert sein. Und das ist schon eine Hausnummer. Und im Spitzensport reden wir da aber von Millionen, was so ein Pferd kosten kann.
Wie könnten denn Verbände das in den Griff bekommen? Was müsste passieren?
Die versuchen schon viel da einzuwirken. Zum Beispiel gibt es jetzt auch stärkere Sanktionsmöglichkeiten von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, die nächstes Jahr in Kraft treten für Tierschutzverstöße. Das große Problem, was ich sehe und was auch mir ja viele Reiter berichtet haben, ist einfach vor Ort, dass die Richter nicht hart durchgreifen und auch teilweise weggucken oder auch gar kein Richter vor Ort ist, so wie das bei uns ja auch mal der Fall war. Also ich finde, dass auch Reiter und Zuschauer viel mehr auch so Missstände ansprechen müssen und dass man das da auch ja an die Landesverbände oder auch an den Bundesverband rantreten muss und das kommunizieren sollte. Und ja, ich denke, es ist wichtig, dass man eben nicht wegschaut, wenn Missstände auf Turnieren passieren.
Rebecca, vielen Dank für deinen Besuch hier bei FKM.
Ich danke dir.
MDR-Journalistin Rebecca Kupfner hat uns mitgenommen in den Reitstall und uns von umstrittenen Reitmethoden erzählt, bei denen der Erfolg über dem Tierwohl steht. Ihren Film Reitsport zwischen Lieben und Quälen, den sie zusammen mit ihren Kolleginnen Nina Böckmann und Julia Kruschwitz für das Team Recherche gemacht hat, den findet ihr in der ARD-Mediathek und das Ganze verlinken wir euch natürlich noch in unseren Shownotes. Und morgen hört ihr bei 11KM von einem dunklen Kapitel in der Geschichte von Irland. Wir erzählen euch von einem Massengrab, das in der Nähe eines Mutter-Kind-Heimes entdeckt wurde und was es damit auf sich hat. AutorInnen dieser Folge sind Charlotte Horn und Jonas Helm. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Marc Hoffmann. Produktion Ruth Maria Ostermann, Konrad Winkler, Jonas Teichmann, Alexander Gerhardt und Marie-Noëlle Zwieler. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und dann hören wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Und jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema. Der Kinderwunsch. Kaum eine Frage fühlt sich so existenziell an, wie die, ob man ein Kind will oder nicht. Kaum eine Entscheidung ist so lebensverändernd. Der Podcast Kein Kinderwunsch dreht sich genau darum, wie der Kinderwunsch das Leben von verschiedenen Frauen und auch von einem Mann beeinflusst hat. Passt meine Beziehungssituation? Was, wenn ich als Einzige im Freundeskreis kein Kind bekomme? Was, wenn die klassische Kleinfamilie nicht mein Lebensmodell ist? Was, wenn ich am Ende alleinerziehend bin? Oder will ich es direkt allein machen? In diesem Podcast spricht Host Verena Kleinmann mit vielen verschiedenen Frauen und auch einem Mann darüber, wie der Kinderwunsch, die Zweifel daran oder der nicht vorhandene Kinderwunsch ihr Leben beeinflusst hat. Den Podcast Kein Kinderwunsch findet ihr ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.